Schönen guten Abend und einen ganz gesegneten Gottesdienst, den wir miteinander feiern dürfen. Ich freue mich heute über dieses letzte Thema, die Leitplanken. Da gäbe es ja noch viele Themen, oder? Leitplanken für unsere Familien, Leitplanke für unsere Erziehung, für unsere Finanzen. Findet man sehr, sehr viel im Wort Gottes. Heute soll es darum gehen, um die Leitplanken wertevoll leben oder wertvoll leben. Den Text, den wir heute anschauen aus dem Epheserbrief, der birgt sehr, sehr viele Stichworte, die tatsächlich als Werte auch immer wieder auftauchen. Ich habe euch einen kleinen Vorgeschmack mal gegeben. Schaut euch mal diese Folie an. Findet ihr so einige Werte, die alle in diesem Text irgendwie vorkommen, die werden da nicht namentlich genannt. Man muss ein bisschen hinschauen, um die zu entdecken, aber wenn man diesen Text liest, dann wird man sagen, wow, klar, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Vergebung, da geht es um Wahrhaftigkeit, um Freigebigkeit und ich habe gar nicht alles aufgeschrieben, was man da so alles drin entdecken kann. Deshalb lohnt es sich auch, so einen Text nochmal in Gründlichkeit nochmal durchzugehen. Werte, das ist schon so eine Frage. Was prägt eigentlich mein Denken und mein Entscheiden und mein Handeln? Von was ist das abhängig? Manchmal sind es ja so die offensichtlichen Dinge, die uns antreiben. Aber ganz oft sind es auch Dinge, die wir gar nicht auf den ersten Blick wahrnehmen. Und dem mal auf die Spur zu kommen, was uns so im Innersten wirklich zum Handeln bewegt. Übrigens ist das so ganz typisch. Solche Krisen, wie wir sie jetzt die letzten anderthalb Jahre erleben, Krisen jeglicher Art, bringen letztlich das hervor, was in uns steckt. Eine Krise, die macht deutlich, was uns wahrhaftig und in Wahrheit prägt. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn mal eine Krise kommt, weil man etwas mehr über sich erfährt. Nur sollte sie aus meiner Sicht nicht ganz so lange anhalten. Es wäre angenehmer, sie wäre schneller vorbei. Aber jetzt leben wir in so einer Zeit und kommen jetzt auch wieder, und vielen Dank, Rainer, dass du auch darauf Bezug genommen hast, auf die ganz unterschiedlichen Dinge, die gerade in unserer Welt ablaufen. Ob das die Klimakonferenz ist oder so ganz nah um die Ecke quasi Polen, oder ob das weltweit einfach die ganze Corona-Geschichte ist, wo sich gerade vieles wieder verstärkt. Werte. Jeder hat sie, jeder handelt und lebt danach. Und jeder wird auch Dinge anders einsortieren, auch anders damit umgehen können. Es ist wohl längst Zeit, sich wieder darauf zu besinnen, was eigentlich mein Handeln prägt, von welchen inneren Maßstäben auch meine Haltung abhängt und mein Verhalten und mein Handeln letztlich. Ich finde, exzellente Werte finden wir im Wort Gottes. Und ich bin überzeugt davon, dass das Wort Gottes uns Werte liefert und Werte schenkt, die tatsächlich diese Welt überdauert. 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir einen genialen Vers. Übrigens, wer richtig markante Verse mal studieren möchte und nicht die ganze Bibel durchlesen will, der nehme einfach mal im Neuen Testament immer das Kapitel 3, Vers 16 und lese einfach nur mal die Stellen, die im Matthäus-Evangelium da steht und die Markus, Johannes kennen wir wahrscheinlich auswendig. Aber in den Briefen, man staunt. Man staunt, was unter 3, Vers 16 alles kommt. Nur so nebenbei. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Und man ahnt das Riesenpotenzial, das im Wort Gottes steckt, uns gegenwartsformende und zukunftsweisende und ewigkeitsbestimmende Werte zu liefern. Tatsächlich. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre und zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ihr habt das letzte Lied vorhin mitgesungen, oder? Zumindest den Text mitverfolgt. Wie heißt es am Ende von dem dritten Vers? Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Also manche wollen ja so bleiben. Aber manche sagen, zum Glück muss ich nicht so bleiben. Oder manche sagen, ich weiß gar nicht, wie das anders werden soll. Und in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu in unserem Leben, sagt er, du musst nicht so bleiben. Da gibt es einen Weg. Und das ist das, was uns Gottes Wort hier ganz deutlich sagt. Die Schrift ist uns gegeben zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das vollkommen heißt hier nicht ohne Fehl und Tadel, sondern das heißt in Gottes Augen so, dass Gott sagt, das ist so gut gemacht. In Gottes Augen vollkommen, weil er merkt, wir sind auf einem Weg, um ihm zu gefallen. Ich habe von einem Menschen gelesen, der hat Folgendes gebetet. Er hat gebetet, lieber Vater, vielen Dank, dass es mir so gut geht. Vielen Dank, dass ich keinen Fehler gemacht habe heute. Und vielen Dank, dass du mir so viel Gelegenheit geschenkt hast, mich schon zu freuen. Und vielen Dank, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass ich heute noch nicht gelogen habe und noch nicht wütend war und mich noch nicht aufgeregt habe. Aber weißt du, in einer Minute werde ich aufstehen und dann werde ich deine Hilfe brauchen, den ganzen Tag über. So was kann man beten, oder wenn man noch im Bett liegt. Da hat man noch nicht gelogen, da hat man noch nicht nichts, ja? Aber sobald du aufstehst, brauchst du Gottes Hilfe. Alle Schrift von Gott eingegeben, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Da brauchen wir ihn. Ich habe euch ein paar Fragen, die uns, glaube ich, auch begleiten können, jetzt auch hinein in diese nächsten Minuten, auch mit diesem Bild noch einmal, dass eine Leitplanke da ist. Gut, dass der Grünstreifen noch dazwischen ist, ja, dass wir da nicht reinkrachen, sondern dass sie uns wirklich leitet. Ein paar Fragen. Was soll denn ein Leitprinzip in meinem Leben sein? Was soll mich denn tatsächlich leiten? Also wenn wir sagen, Gottes Wort soll mich leiten, dann muss ich mir auch die Frage gefallen lassen, wann passiert das? Ich habe hier ganz unten diesen Satz, welcher Wert steckt hinter meinen Antworten? Also hinter der ersten Antwort könnte vielleicht sein, wenn ich sage, dass Gottes Wort ein Leitprinzip meines Lebens sein soll, dann muss ich mich fragen, wenn es Gottes Wort ist, was ein Wert in meinem Leben darstellt, wie viel Wert ist es mir, mich darauf einzulassen, es zu hören, es zu kennen, es zu lieben? Es so zu verstehen wie die Rabbiner früher bei den Juden, die gesagt haben, das Wort Gottes ist süßer als Honigseim, also als das schönste, wertvollste, beste überhaupt, das sein Honig zu liefern hat. Und die ihre Schüler so ein Honig auf die Tafel geschmiert haben und gesagt haben, leck das ab, nimm das auf und nimm genau so das Wort Gottes in deinem Leben auf. Was ist für mich unaufgebbar? Spannende Frage, finde ich. Oder wovon braucht die Welt mehr? Boah, da wüssten wir gleich ganz viel, oder? Aber was für ein Wert steckt da eigentlich dahinter, wenn ich eine Antwort darauf gebe? Oder welche drei Dinge möchte ich ganz einfach verändern? Welche wären das denn, wenn ich das einfach ändern könnte? Und welcher Wert steckt dahinter? Warum denke ich eigentlich so? Epheser 4, ich möchte euch diese Verse lesen, Vers 25 bis Vers 32 und dann so ein paar Dinge noch herausgreifen. Darum, so schreibt Paulus an die Epheser, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Habt ihr die Werte, die da drin stecken, entdeckt? Also, man kann von der Wahrheit reden. Ein jeder mit seinem Nächsten, das heißt, geht es auch um Nächstenliebe, wenn ich mit dem Nächsten in Wahrheit rede. Weil wir untereinander Glieder sind, dann geht es um Gemeinschaft, die zusammengehört, zusammengehörig sind. Glieder, die miteinander im Einklang arbeiten. Zürnt ihr so sündig nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen geben kann. Auch da ein kurzer Einschub. In Ephesus, da war das Gang und Gäbe, dass man sich die Sachen zusammengeklaut hat, die man zum Leben gebraucht hat. Und jetzt wird jemand Christ, folgt Jesus nach und Paulus sagt, hey, wenn das früher dein Lebensstil war, das passt nicht mehr zusammen. Darum arbeite. Also er redet von einer gesunden Arbeitsmoral und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Also versorge dich selber, damit er den Bedürftigen abgeben kann, also in Freigebigkeit leben kann. Was für ein schöner Wert. Da steckt auch Verlässlichkeit dahinter. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Was wird hier Wertvolles über unser Reden ausgesagt, oder? Das sind eigentlich wie Filter. Bevor wir etwas sagen, überleg dir, ist das gut? Baut das den anderen auf? Ist das wirklich notwendig? Denn es soll Gnade bringen denen, die es hören. Es soll sie nicht fertig machen, es soll sie nicht runterziehen, es soll sie nicht isolieren. Es soll sie nicht trennen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Auch hier in dem letzten Vers, ganz offensichtlich, diese Werte, die in unser Herz hineingeschrieben werden sollen, von Freundlichkeit und Herzlichkeit und Vergebungsbereitschaft, ein großer Wert. Wie Gott mir, so ich dir, könnte ein Wert sein für uns. Wie Christus mir vergeben hat, so vergebe ich dir. Wie Christus mir Gutes getan hat, so tue ich dir Gutes. Also wenn ich so einen Text lese, dann muss ich ihn eigentlich gleich nochmal lesen. Und noch einmal. Und vielleicht auch einen Stift zur Hand nehmen und ein paar Unterstreichungen machen und ein paar Ausrufezeichen und vielleicht auch ein paar Fragezeichen an den Rand setzen und sagen, ich muss da mal nochmal jemand fragen, wie soll ich das in mein Leben hinein übersetzen? Aber es ist großartig, wenn ich hier von Wahrheit, von Gemeinschaft, von Ehrlichkeit, von Freigebigkeit, von Ermutigung, von gutes Reden voneinander und von Gnade bringen lese. Leitplanken für ein wertvolles und ein wertevolles Leben. Wisst ihr, nach welcher Einschätzung ist ein Leben denn wertvoll? Wie sehen wir denn einen Menschen? Ich habe vor kurzem mal gesagt, dass ich gerade ein Buch über Mutter Teresa lese. Und die war in der Sowjetunion. Und sie durfte dort tatsächlich auch Kinder aufnehmen. Das war eigentlich verboten, aber man hat sie erlaubt, hat ihr eine lange Liste gegeben und da stand ein Haufen Kinder drauf und sie durfte sich 12 aussuchen. Sie hätte eigentlich bei allen gesagt, die nehme ich. Aber jetzt hat sie dann geguckt, was steht dahinter, war alles Behinderte. Und dann stand auch hinter etlichen stand lebensunfähig. Und dann hat sie eben gesagt, ich nehme die Lebensunfähigen. Und da war da einer dabei, der wirklich total heruntergekommen und völlig unterentwickelt und eigentlich keine Chance aufs Leben. Aber wisst ihr, sie hat gesagt, ein Geschöpf Gottes, wie schön bist du. Da war nichts von Schönheit zu sehen. Da gab es kaum eine Perspektive für irgendwas. Aber bei diesem Jungen, da haben sie festgestellt, sie haben vieles unternommen, haben festgestellt, dass er eine verkürzte Sehne hatte irgendwo, glaube an der Hüfte. Und in diesem Kinderheim einfach nie rechtzeitig bis zur Essensausgabe gekommen ist und da nichts mehr bekommen hat. Total, total unterernährt. Haben den aufgepäppelt, haben die Sehne operieren lassen. Ein paar Jahre später, die haben die Kinder nachher alle zur Adoption freigegeben und nach Eltern gesucht. Ein paar Jahre später sitzt dieser junge Mann beim Arzt für die Untersuchung zur Adoption. Der Arzt stellt ihm viele, viele Fragen und irgendwann sagt dieser junge Mensch zu dem Arzt: Warum stellen Sie mir eigentlich so blöde Fragen? Der Arzt guckt ihn lange schweigend an, nimmt das Papier, dieses Dokument, auf dem draufsteht, unfähig zum Leben, zerreißt es vor seinen Augen und sagt: Herzlich willkommen in dieser Welt. Was sehen wir in einem Menschen? Was für einen Wert geben wir einem Menschen, indem wir ihn anschauen? Was ist wertvoll und wertevoll in unseren Augen? Wenn wir heute in unsere Welt schauen, wo sind denn die Werte, die sogenannten christlichen Werte, die unser Land über Jahrzehnte geprägt haben? Wir vermissen sie und wir würden sie gern mit einem Schnipp wieder herholen. Aber glaubt mir, sie werden nur dann wieder entstehen, wenn wir sie leben. Ich möchte dich heute um eines bitten, und das entspricht im Wesentlichen einem überaus wichtigen, ja, ich würde sogar sagen, dem entscheidendsten Wert, den wir haben. Einem Wert, der grundlegend ist für alles andere. Ich möchte dich darum bitten, lass nicht zu, dass eine Krise wie Corona die Gemeinde, Freundschaften, Familie, Ehe spaltet. Lass das nicht zu. Paulus schreibt in diesem Text, den wir gelesen haben: Gebt nicht Raum dem Satan. Gebt dem Teufel, dem Durcheinanderbringer, dem Diabolos, keinen Spielraum in deinem Leben. Weiche keinen Deut zurück. Lass nicht zu, dass er mitmischen darf in deinem Denken. Nennst du Jesus deinen Herrn? Wenn das so ist, dass er der Herr deines Lebens ist und der Teufel an deine Tür klopft und Einlass will, ja, der macht das nicht mit dem Vorschlaghammer, der säuselt rum und der lullt dich ein und der will dich mit schmeichelhaften Worten dazu bringen, dass du Dinge tust, die Gott nicht gefallen. Aber du weißt, dass er das machen will. Und wenn er vor deiner Tür steht, dann geh in dein Wohnzimmer, setz dich auf dein Sofa und sag zu Jesus: Jesus, wer ist hier der Herr im Haus? Das bist du. Dann geh bitte an die Tür. Und dann lass ihn entscheiden, wer hier reinkommen darf und wer nicht. Lass ihn entscheiden, wer in deinem Leben etwas sagen darf und wer nicht. Aber gebt dem Raum, dem Teufel, keinen Raum. Diese ganze Corona-Geschichte, die hat so viel Macht, tatsächlich Gemeinden zu spalten. Und ich habe von vielen Gemeinden gelesen, die sich gespalten haben aufgrund von den unterschiedlichsten Ansichten, die es da geben kann und geben darf und auch geben muss aus meiner Sicht. Nur wenn sie uns scheidet, dann haben wir dem Satan Einlass gewährt. Und das ist es nicht wert, wirklich nicht, absolut nicht. Ich möchte dich fragen, wie du mit Rissen in deinem Leben umgehst. Nur mal so, Angst und Wut und Zerrissenheit, unklare Beziehungen, unklarer Glaube, Zweifel oder Verwirrung, wackelige Fundamente in unserem Leben, diffuse Verhaltensweisen, das alles wird ans Licht kommen und kommt hervor, wenn wir in solche Krisen kommen und wir uns fragen, was gilt eigentlich noch und woher hole ich mir meine Informationen und was ist richtig und was ist falsch. Jesus betet übrigens in Johannes 17, er betet dafür, dass wir eins sind. Er betet nicht dafür, dass wir in unserer Frisur eins sind. Da müssten wir alle ungefähr so eine Frisur haben wie der Bernd oder so. Das wäre am einfachsten dann. Also ich bin auch schon auf dem Weg dorthin. Weil ich kann mir jetzt keine so tollen Haare gönnen wie Lisa oder so. Einheit in der Deko? Nee. Einheit in der Kleidung? Einheit? Nein. Wie wir reden? Wie unsere Meinung ist? Einheit im Denken über die verschiedensten Themen? Dafür betet Jesus gar nicht. Er betet vielmehr Einheit in der Mission, in der Sichtweise, wie wir hineingesandt sind in diese Welt als Menschen, die Jesus groß machen. Und er sagt, wenn ihr Einheit lebt, dann wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. Jesus hat gebetet und er hat gesagt, ich bitte nicht, dass du sie von dieser Welt nimmst, meine Jünger, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was ist das für ein Wert, dass wir auf Jesus schauen? An Timotheus noch einmal, diesen Mitarbeiter von Paulus, der viel von den Werten erlebt und selber gelernt hat, die Paulus hatte, der es nicht leicht hatte in seinem Leben, der selber gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, dem es nicht leicht gefallen ist, bei Gegenwind stark zu bleiben, dem schreibt Paulus, lest das mal hier mit. So sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Oder, machst du jetzt nächste Folie, genau. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Der größte und höchste und schönste Wert, den wir in unserem Leben leben können, ist Gnade. Von dieser Gnade hängen alle anderen Werte ab. Alles, was wir im Wort Gottes als wertvolle Werte entdecken, ob es Wahrhaftigkeit ist, ob es Güte ist, Freigebigkeit, Großzügigkeit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Vielfalt, all das hängt von diesem einen Wort ab und gewinnt die grundlegende Bedeutung erst durch Gnade. Das hat uns Jesus vorgelebt. Diese Gnade. Und was bedeutet das, stark zu sein in der Gnade? Gnade heißt ja, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe. Während seiner Präsidentschaft von Thomas Jefferson, ist schon ein paar Jahre her, er war der dritte Präsident, der dritte US-Präsident, und er war einmal, also 1743 bis 1826 hat er gelebt. Er war einmal mit einer Gruppe von Begleitern zu Pferd unterwegs, damals noch. Es waren raue Zeiten, es waren keine guten Zeiten, es gab Katastrophen, es gab viele Unwetter. Und sie kamen an einen Fluss und da mussten sie eigentlich drüber. Der hatte Hochwasser, die Brücke war weggespült und sie mussten über eine Furt. Aber wenn man dann über eine Furt geht und es ist Hochwasser, kann man sich denken, findet man die überhaupt und kommt man heile durch? Das Hochwasser war wirklich lebensbedrohlich. Aber sie mussten durch und es waren schon andere Gruppen da, die haben eigentlich darauf gewartet, dass endlich das Hochwasser wieder zurückgeht. Ein Fremder hat diese Gruppe von Thomas Jefferson beobachtet. Und er hat gesehen, dass einige Männer ihre Pferde in die Fluten hineingetrieben haben und tatsächlich gut drüben ankamen. Und dann ging dieser Fremde auf Thomas Jefferson zu und hat gefragt, nimmst du mich mit? Der Präsident willigte ohne jegliches Zögern ein und der Mann stieg zu ihm auf das Pferd und wenig später erreichten beide das andere Ufer. Als der Fremde vom Pferd stieg und sich bedankte, erkundigte sich ein anderer aus der Gruppe von Jefferson und fragte, sagen Sie, warum haben Sie ausgerechnet den Präsidenten für diesen Gefallen ausgesucht? Ich hatte ja keine Ahnung. Dann fragte man trotzdem, ja, warum haben Sie ihn rausgesucht? Und er sagte, ich weiß nur das eine. Lese ich ein Nein. Und in anderen Gesichtern lese ich ein Ja. Jefferson hat ein Yes-Face, ein Ja-Gesicht. Wir dürfen alle Ja-Gesichter haben, wisst ihr das? Wir dürfen Ja-Gesichter haben. Ja zu dem, der uns hineingenommen hat in das Wirken in dieser Welt. Ja zu Jesus. Und wir dürfen ein Ja-Gesicht haben für die Menschen, denen wir begegnen. Ein Ja zu ihrem Leben, zu ihrem Sein. Und das geschieht aus Gnade. Das geschieht aus Gnade. Gnade färbt ab. Gnade, Jesus hat übrigens das Wort nie gebraucht. Wir finden das nirgends in den Texten, die wir von ihm übermittelt bekommen haben. Aber alles, was wir über Jesus lesen, zeigt uns als einen Menschen voller Gnade und Wahrheit. So beschreibt es Johannes in Johannes 1. Es gibt gar keinen passenderen Begriff. Wenn es diesen Begriff nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Kein exzellenteres Wort als das Wort Gnade, um zu beschreiben, was es bedeutet, auf Jesus zu schauen und mit ihm zu leben. Man konnte ihm jederzeit begegnen und fühlte sich willkommen. Er war öfter umgeben vom damaligen Abschaum der Gesellschaft. Und wisst ihr, diejenigen, die sich dabei unwohl gefühlt haben, die waren gar nicht dabei. Müsst ihr mal nachlesen. Die, die sich aufgeregt haben, dass Jesus mal wieder hier mit den Zöllnern und Sündern abgehängt ist irgendwo, die waren gar nicht dabei. Jesus lebte durchgängig ein faszinierendes Ja gegenüber allen Menschen. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Das ist das, was dein Wert bestimmt. Und das ist das, was dich mit Werte erfüllt. Gnade, das färbt ab. Gnade färbt ab. Und die Jünger haben eine tiefgreifende Veränderung erlebt durch Gnade. Wie wir es gesungen haben. Darum muss ich nicht mehr bleiben, wie ich bin. Nicht, weil ich das schaffe, weil ich es jetzt hinkriege, sondern aus Gnade, aus Begegnung durch Jesus. Lang ersehnt war sie die Befreiung des inneren Menschen aus der Gefangenschaft von religiösen Systemen, angstvolles Dienen aus Schuldgefühlen heraus. Das wurde abgelöst durch tiefe Dankbarkeit und Freude, einfach jetzt Jesus nachfolgen zu dürfen. Und so darf es bei uns auch sein. Aus Gnade wächst der Wert der Freiheit, auch der Wert der Vielfältigkeit, der Wert der Vergebungsbereitschaft, der Wert der Gemeinschaft. Nicht äußere Moral wird zum Thema gemacht, sondern was bestimmt mein Herz? Lasst euch nicht durch mancherlei und durch fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, in Christus fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ja, toll, ihr kennt den Vers aus Hebräer 13, Vers 9, gell? Als Paulus Gnade zugesprochen bekommen hat, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, da hat Jesus ihm seine Anwesenheit versichert. Und das macht er dir jetzt auch. Da hat er ihm sozusagen den langen Arm um die Schulter gelegt. Er hat Paulus das Herz bedürftig gemacht. Er hat nicht gesagt, Paulus, toller Kerl, wie du bist, mach einfach weiter so, super. Nein, er hat das Herz von Paulus bedürftig gemacht, sodass Paulus nicht mehr ohne seinen Herrn sein konnte. Und das macht Jesus auch bei dir und bei mir. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Und Jesus hat mein Herz bedürftig gemacht. Bedürftig gemacht, um zu empfangen, was er seinen Jüngern auch gegeben hat, um es zu feiern, um zu empfangen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Bedürftig gemacht und gesagt, du brauchst mich doch. Und das weiß ich, ja. Ich will nicht ohne diesen Herrn sein. Und ich will Gnade als Wert ganz neu leben und erleben. Und gerade darin hat Paulus Halt bekommen. Und alle späteren Haltungen des Paulus und sein Verhalten in dieser Welt haben hier ihren Grund gefunden. Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und als Jesus Paulus seine Gnade gab, da hat er ihn der Versöhnung gewiss gemacht und der Vergebung gewiss gemacht. Und das macht er dir heute auch im Abendmahl. Der Versöhnung gewiss, der Vergebung gewiss. Es kann wohl Situationen geben, da scheinen die Lebensumstände mir meinen Herrn wegzunehmen. Aber es wird niemals Umstände geben, die mich meinem Herrn wegnehmen. Das ist Gnade. Darum bleib stark in der Gnade. Ich möchte beten.